Wir sind in dieser losen Predigtreihe. Immer wenn ich dran bin, predige ich aus einem Text aus dem Markus-Evangelium, Markus 6, ab Vers 45 lese ich heute. Und der Gedanke ist, wir sind mit Jesus unterwegs. Mit Jesus unterwegs. Und ich lese gern mal den Text und dann möchte ich gern ein bisschen einsteigen, was mir da wichtig geworden ist. Die Vorgeschichte ist die, dass Jesus mit seinen Jüngern eigentlich eine einsame Stelle sucht. Und sie fahren mit einem Boot an einen Ort, wo es einsam ist. Die Leute merken das aber und bewegen sich Jesus hinterher. Sie laufen nach. Sie sind schneller als Jesus mit seinen Jüngern via Boot. Sind sie zu Fuß an der Stelle, wo er wieder auf trockenes Land tritt. Und es sind mehr als 5000 Menschen. Sie haben nur die Männer gezählt, 5000 Männer, und Jesus predigt den ganzen Tag und seine Jünger dürfen zuhören. Die sind ja eigentlich erschöpft, weil sie von ihrem ersten Diensteinsatz kommen und Jesus ihnen Ruhe verschaffen möchte. Sie dürfen auch zuhören, Jesus predigt aber den ganzen Tag und am Ende erfahren die Jünger, dass Jesus die Menschen nicht nur mit Wort versorgt, sondern auch mit Brot. Es wird Brot verteilt, 5 Brote und 2 Fische werden vermehrt von Jesus in einem Wunder. Und am Ende bleiben 12 Körbe voll übrig. Und dann heißt es, nun drängt Jesus seinen Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch allein an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmühten, weil sie starken Gegenwind hatten. Gegen Ende der Nacht, das war zwischen 3 und 6 Uhr, kam er zu ihnen. Er ging auf dem See, also 3 und 6 Uhr am Morgen, Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Denn selbst nach dem Erlebnis mit dem Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Sie fuhren weiter, bis sie Genezareth auf der anderen Seite des Sees erreichten. Dort legten sie an. Kaum waren sie aus dem Boot gestiegen, als die Leute Jesus erkannten. So schnell sie konnten, machten sie sich auf den Weg, um die Kranken aus der ganzen Gegend zu holen. So wie sie erfuhren, an welchem Ort sich Jesus gerade aufhielt, brachten sie sie auf Tragbaren dorthin. In allen Dörfern, Städten und Gehöften, in die er kam, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Was für ein dynamischer Text, könnte man sagen. Was für ein Gewusel, was für ein Hin und Her. Erst schickt Jesus die Jünger weg, die steigen ins Boot, fahren los. Dann schickt Jesus die Menge nach Hause, er geht auf den Berg. Vom Berg aus sieht er den Wind, die Not der Jünger. Sie sind nicht in Lebensgefahr, aber es ist mühsam. Und er läuft, so scheint es zunächst, an ihnen vorbei auf dem Wasser. Und sie denken, es ist ein Gespenst. Dann kommen sie nicht dort an, wo sie ursprünglich geplant haben. Jesus steigt ins Boot, es wird ruhig, die Jünger checken nichts. Jesus fährt mit ihnen nicht nach Bethsaida, wie ursprünglich gesagt, sondern nach Genezareth und dort geht wieder das Gewusel los. Alle Leute wollen was von Jesus. Sie wollen mindestens den Saum seines Gewandes berühren. Die Quasten, die er trug, wahrscheinlich von seinem Gebetsschal. Und in allen Dörfern, Städten und Gehöften, in die er kam, legte man die Kranken auf die Plätze und Straßen und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Was für ein dynamischer Text, wie viel Bewegung da drin ist. Und ich habe mir überlegt, was kann ich mit diesem Text anfangen? Vielleicht habt ihr auch schon gedacht, ja gut, Jesus ist Gott, er läuft auf dem Wasser, juhu. Das haben wir jetzt alle schon ein paar Mal gehört, wenn wir das Markus-Evangelium gelesen haben. Könnte der Daniel die langweiligen Texte nicht überspringen, die sich wiederholen? Ich habe gedacht, nein, das mache ich jetzt nicht. Und ich glaub, wir selbst tauchen in diesem Text auch auf. Ich weiß nicht, was wir unter Christsein verstehen. Und ich habe aber so den Eindruck, dass Christsein für uns manchmal genauso wie in unserer Gesellschaft heißt, man vollbringt bestimmte Taten, die von einem praktizierenden Christen erwartet werden, und dann ist man ein Christ. Oder Christsein als eine Liste von Taten, die man zu vollziehen hat, zum Beispiel in Gottesdienst zu kommen und einer Predigt zuzuhören. Oder zu spenden oder freundlich zu sein oder zu beten oder Bibel zu lesen. Und ich glaube, dieser Text, der spricht von einem völlig anderen Art von Jesus-Nachfolger. Ich bin ja davon überzeugt, dass wenn wir Christsein verstehen wollen, dass wir dann erstmal verstehen müssen, wer eigentlich Jesus Christus ist. Denn als Christen haben wir den Namen von Jesus Christus. Wir sind seine Nachfolger, wir sind Christen. Und was hat dieses Christentum, was wir leben, denn mit Jesus zu tun? Und ich will dich fragen, was hat dein Christsein mit Jesus zu tun? Wenn dein Christsein wenig mit Jesus zu tun hat, wenn er in deinem praktischen Leben als Christ praktisch nicht vorkommt, wenn das nur eine Liste von moralischen To-Dos und Not-To-Dos ist, dann könnte es sein, dass du nicht das Christsein lebst, von dem Jesus Christus mal gesprochen hat. Denn wir lesen jetzt sechs Kapitel vom Markus-Evangelium, das ist der Abschluss vom sechsten Kapitel, und Jesus ist noch nicht als der aufgetreten, der To-Do-Listen abgegeben hat. Oder der Abzeichen verliehen hat für besonders vorbildliches Praktizieren des Christentums. Es hat mir letztens jemand gesagt, ich bin kein praktizierender Christ. Das hat mich nachdenklich gemacht. Was ist denn das eigentlich, ein praktizierender Christ? Was erwarten wir von einem praktizierenden Christen? Hat das was mit Jesus zu tun? Hat in unseren Gemeinden das, was wir vermitteln, hat das was mit Jesus zu tun? Oder vermitteln wir auch Gottesdienst besuchen? Das ist Christsein. Besuchen, oder? Kommen, Platz besetzen, aufnehmen, gehen. Oder ist Christsein mehr? Ist Gottesdienst mehr? Ich finde, diese Dynamik in diesem Text, die geht ja im Wesentlichen von Jesus aus. Wir haben das immer wieder gehört und gelesen im Markus-Evangelium, und dieser Autor vom Markus-Evangelium, der betont das ausdrücklich, dass die Leute sich wie wahnsinnig darum gerissen haben, Jesus zu hören, zu Jesus zu kommen, zu Jesus ihre Kranken zu bringen. Und ich glaube nicht, dass Jesus das, was er damals gemacht hat, heute auch eins zu eins wieder genauso machen muss. Aber diese Bewegung hin zu Jesus, ich finde, die hat doch viel mit Christsein zu tun. Jesus wird als der dargestellt, der etwas gibt. Eine Botschaft. Und das ist nicht wenig. Denn von Informationen brauchen wir. Von Informationen leben wir auch. Dass Gott spricht, dass er sich erklärt. Dass er etwas ausdrückt, mit Worten und mit Taten, dass er Mensch wird, dass er für uns am Kreuz stirbt, das sagt ja so viel aus. Und diese Botschaft, die ist nicht nebensächlich. Aber er gibt zum Beispiel auch ganz praktisch Leuten was zu essen, damit sie nicht mit hungrigem Magen nach Hause gehen müssen. Die können sagen, ja, das war jetzt auch noch gutes Brot. Es war nicht nur eine gute Predigt, sondern es war sogar noch ein gutes Brot. Vielleicht hoffentlich gibt es bei uns später guten Kaffee. Wenn nicht, müssen wir das ändern. Denn wenn die Predigt schlecht ist, müssen die Leute wenigstens mit einem guten Kaffee nach Hause gehen. Davon bin ich immer überzeugt. Jesus gibt ihnen Brot und Fisch zu essen und es bleibt zu viel übrig. Sie gehen mit vollem Magen nach Hause. Jesus heilt Kranke. Jesus lässt sich sogar darauf ein, dass die Leute ihn nur berühren. Vielleicht würden wir erwarten, dass Jesus den Leuten sagt, ja, jetzt glaubt doch endlich mal tiefgründig an mich. Müsst mich doch nicht nur berühren. Aber was macht Jesus? Er lässt das zu. Er hilft diesen Menschen. Er heilt sie. Er gibt sich mit solchen Menschen ab. Er sagt nicht, ach, dazu bin ich mir zu fein. Kommt doch bitte in meine Veranstaltung. Sondern er wendet sich ihnen zu, er gibt ihnen, was sie brauchen. Und deswegen suchen ihn ja die Leute. Vielleicht war auch ein bisschen ein Hype dabei. Und ja, klar, am Ende hängt Jesus am Kreuz allein. Er hat keine große Fanbase am Ende. Seine Jünger verlassen ihn auch. Die Leute sind keine Christus-Nachfolger, in dem Sinn, wie wir das vielleicht heute verstehen, dass sie gesagt haben, oder das muss man verhindern und so, sondern die distanzieren sich eher von Jesus, aber darauf lässt sich Jesus ein. Er ist völlig bereit, diese Menschen zu lieben, auch wenn es Missverständnisse gibt, auch wenn es Einseitigkeiten gibt, auch wenn die Leute ihm nicht richtig zuhören. Er kommt und offenbart sich. Und diese Gespenstergeschichte, das ist ja keine Gespenstergeschichte, sondern es ist eine Geschichte der Offenbarung. Wenn Gott im Alten Testament an jemand vorübergegangen ist, dann hat er sich offenbart. Vielleicht wissen wir, dass Mose im Alten Testament mal sagt, ich will dich sehen. Und dann stellt Gott ihn, oder sagt, ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgelesen, ehrlich gesagt, aber er muss dann in die Ecke stehen, so sage ich jetzt mal. Er darf Gott nicht ins Gesicht schauen. Gott geht an ihm vorüber und Gott geht an ihm vorüber und Mose darf ihn von hinten sehen. Gott sagt ihm, wenn du mich sehen würdest, würdest du sterben. Aber dieses Vorüberschreiten, das ist ja kein Juhu, es ist kein es ist mir egal oder kein nach dem Motto, guck mal, was ich kann. Ihr rudert da und ich kann einfach übers Wasser laufen. Es ist keine Show, sondern es ist Offenbarung. Das ist eine Theophanie, das ist eine Gottesoffenbarung. Da sagt Jesus, im Markus-Evangelium haben wir ja keine Jungfrauengeburt in dem Sinn, dass wir haben überhaupt gar keinen Geburtsbericht im Markus-Evangelium. Aber hier offenbart sich Gott, Jesus als Gott, als der Mensch gewordene Gott, als der, dem Wind und Wellen gehorchen. Wir hatten das schon ein paar Mal im Markus-Evangelium. Er hat schon mal mit den Wellen vom See Genezareth wie mit ungezogenen Kindern geredet, hat gesagt, seid still zum Wind und zu den Wellen und dann war Ruhe. Er hat schon zu Toten gesagt, steh auf. Er hat schon Kranke geheilt, die ihn berührt haben. Er hat schon Menschen, die gefangen waren in der Macht des Bösen, des Teufels, des Satans, war freigesprochen. All das sind übernatürliche Fähigkeiten. Und natürlich soll Jesus uns übernatürlich helfen. Und was machen wir aus diesem Jesus, wenn wir nur so alltägliche Gottesdienste haben, in die wir gehen, uns reinsetzen und am Ende wieder gehen, als wäre das jetzt einfach eine Veranstaltung gewesen und das Wesentliche danach ist, dann war die Predigt gut oder schlecht. Die wesentliche Frage nach dem Gottesdienst ist doch, bin ich Jesus begegnet? Habe ich neu erfahren, was er für mich bereithält? Bin ich neu ermutigt für ein Leben mit ihm im Alltag? Jesus kann man ja nicht nur in der Kirche begegnen, aber hoffentlich kann man Jesus in der Kirche begegnen. Dem Auferstandenen, dem Gekreuzigten. Das ist doch der Sinn von Gottesdienst. Der Sinn von Gottesdienst ist ja nicht, dass wir heute Morgen einfach nichts Besseres zu tun hätten, sondern dass es wichtig ist und wesentlich ist für uns, zu Gott zu kommen, ihm zu begegnen. Das ist eine Bewegung und hoffentlich gehen wir verändert aus Gottesdiensten nach Hause. Hoffentlich sind auch die Predigten gut. Aber hoffentlich ist es nicht die einzige Frage, die wir stellen am Ende, war die Predigt gut? Sondern was hat Gott mir gesagt? Wo bin ich Gott begegnet? Und dazu gehören auch die Lieder, dazu gehört auch unser Lobpreis, dazu gehören auch die Zeugnisse, dazu gehört unser persönliches Gebet. Und wisst ihr, es ist doch irgendwo erschreckend, was Jesus, was Markus hier über die Jünger sagt, über die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, was sagt er über sie? Nix kapiert.
Oder 5 Brote und 2 Fische ausgeteilt, 12 Körbe eingesammelt. Da müsste man ja denken, hallo. Oder? Und Markus sagt es so in unserem Text. Genau. Denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, ihre Herzen waren verschlossen. Danke. Ihre Herzen waren verschlossen. Hey, da ist doch ein Herzproblem. Also Herz meint so die Persönlichkeit, das Zentrum ihres Menschseins. Die erleben mit, dass Jesus zum Sturm sagt, sei jetzt endlich still. Und er folgt. Ich sage immer, es ist überraschend. Bei meinen Kindern funktioniert das nicht so gut. Oder? Die erleben es und fragen sich hinterher, was ist das für ein Mensch? Dann erleben sie mit, dass Jesus Besessene, denen kein Mensch mehr helfen konnte, heilt. Sie erleben mit, dass er eine Frau, die seit 12 Jahren krank ist, der niemand mehr helfen kann, dass er sie heilt. Einfach so. Dadurch, dass sie an ihn glaubt und ihn berührt. Sie erleben mit, dass er dieses Mädchen auferweckt. Sie erleben mit, dass er dieses Brot vermehrt. Und sie kapieren es immer noch nicht, dass Jesus Gott ist. Und die Frage ist, was machen wir aus Jesus? Was haben wir aus dem Christsein gemacht, wenn es so wenig mit Jesus zu tun hat? Ist unser Glaube darauf ausgelegt, Jesus zu begegnen, von Jesus zu erwarten? Wisst ihr, meine schönsten Gebetszeiten sind nicht die Gebetszeiten, wo ich Listen abbete, sondern wo ich innehalte in meinem christlichen Eifer. Der ist gut. Ich sage nichts dagegen. Wo ich innehalte und sage, Jesus, eigentlich brauche ich einfach dich. Eigentlich möchte ich einfach dir begegnen. Eigentlich habe ich Hunger danach, dass du mir sagst, was dir wichtig ist. Eigentlich brauche ich wieder mal Vergebung, weil ich so ein Seich gebaut habe. Irgendeinen Quark verzählt oder auch nur Mist gedacht habe. Oder auch falsch gehandelt habe. Und dann komme ich zu Jesus und dann gibt er mir. Und in meiner letzten Predigt habe ich die Frage gestellt, wo ist deine Ruhezone? Ich habe davon berichtet, dass wir als Familie mal mit der Deutschen Bahn gebucht haben und dass wir dann im Ruheabteil waren als Familie mit 2 Kindern. Wir brauchen Ruheabteile. Wo ist deine Ruhezone? Wo ist deine Zone der Begegnung mit Jesus? Wo du ihm das einfach hinlegst, was du hast und nicht einfach versuchst zu performen, sondern wo du die Bruchstücke deines Lebens bringst, die Fragen, den Druck, unter dem du stehst, die Not, deine Lebensgeschichte, deine Selbstanklage, wo du ihm hinbringst und sagst, Jesus, was denkst du darüber? Jesus, was kannst du mir geben? Jesus, was willst du aus den Bruchstücken meines Lebens machen? Wo wir die Fassade ablegen und zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Und das ist doch irgendwo das, was die Menschen begriffen haben. Die Jünger haben es nicht begriffen, aber die Menschen, die in den Dörfern, in den Gehöften und Städten waren, in Galiläa, denn Jesus ist ja immer noch in der Region rund um den See Genezareth. Er ist noch nicht nach Jerusalem gegangen im Markus-Evangelium. Er ist immer noch da in dem nördlichen Teil von Israel, wo seine erste Dienstphase sich abspielt. Und da ist eine Bewegung entstanden. Da haben Leute begriffen, Jesus hilft. Jesus gibt. Jesus predigt super. Dem kann man zuhören. Jesus, er hilft. Und wisst ihr, Jesus ist uns ja ein Vorbild in diesem Ruhezone-Dings. Habt ihr das gemerkt, dass Jesus sich hier zurückgezogen hat und auf einen Berg gegangen ist, um zu beten? Ist nicht das erste Mal, dass Markus davon berichtet. Markus 1, Vers 35 lesen wir auch schon davon, dass Jesus sich zurückgezogen hat und gebetet hat. Weißt du, ich frage mich manchmal, wenn Jesus das nötig hatte, Zeiten der Ruhe, der Begegnung mit seinem Vater einzuplanen, dann haben doch wir das nötig. Wenn Jesus das nötig hatte, dann haben doch wir das auch nötig, oder? Er ist uns ja da auch ein Beispiel. Er sucht den Anschluss zu seinem Vater. Er lebt nicht einfach nur auf Autopilot. Er nimmt sich Auszeiten. Er gibt, aber er empfängt auch. Er tauscht sich mit seinem Vater aus. Wir wissen das bei der Kreuzigung, dass er sagt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ich will dir gehorchen, ich will mich dir hingeben, ich will das tun, was du mir sagst. Und ja, wenn Jesus das nötig hatte, dann haben wir das doch auch nötig. Und nicht nur, weil uns irgendjemand mal gesagt hat, lies die Bibel, bet jeden Tag oder mach stille Zeit. Sondern weil wir da was bekommen. Und ich wünsche uns diese Sehnsucht ins Herz. Und um das nochmal zu sagen, ich glaube, Jesus kann heute heilen. Ich glaube, Jesus kann heute körperliche Krankheiten heilen, er kann psychische Krankheiten heilen, er kann unsere Not und Verletzung heilen. Aber ich glaube, wir haben keinen Anspruch darauf, dass Gott das tut. Und er kann uns auch dann helfen, wenn es in unserem Leben nicht alles schön und glänzend ist. Er kann uns auch dann helfen, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. David hat es ja mal gesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, er ist bei mir im dunklen Tal. Versteht ihr? Gott ist nicht weg, weil es uns schlecht geht, sondern Gott ist da und er kann uns helfen. Die Frage ist, suchen wir ihn oder sitzen wir immer noch grübelnd da, wer ist denn dieser Jesus? Es gibt kuriose Auslegungen von dieser Geschichte. Es gibt Exegeten, die haben vorgeschlagen, Jesus ist auf einer Sandbank gelaufen. Oder Jesus ist im knietiefen Wasser gelaufen. Oder ich meine, dann muss man sich mal vorstellen, warum sich die Jünger so erschrocken und nichts kapiert haben. Also entweder ist Jesus da ein Trickser und die Jünger ein Idioten, weil sie es nicht kapiert haben, also in ihrem Heimatgewässer, dass es da Sandbänke hat, oder? Oder Jesus ist Gott. Aber wenn Jesus Gott ist, wo bleiben wir dann mit unseren Nöten, Fragen, Schmerzen? Und sind wir bereit, das anzunehmen, was Jesus uns geben möchte? Paul hat es gesagt. Gott hat nicht die erste Option gewählt. Gott hat die zweite Option gewählt. Die erste Option ging 2 Jahre, wo wir dafür gebetet haben. Und ich fand das wirklich schwierig, weil ich konnte es nachvollziehen, dass ihr euch das gewünscht habt, dass er an einen besseren Ort kommt. Deswegen die Frage, welche Bewegung prägt mein Leben? Und das hat was damit zu tun, wer Jesus für mich ist und was Christsein für mich ist. Das hat was damit zu tun, ob ich Bewegung zulasse und mich beschenken lasse, indem ich auch all das bringe, was kaputt ist oder Hilfe braucht. Man kann auch die schönen Sachen mit Jesus teilen, natürlich. Jesus ist nicht nur ein Gott, der gerne heilt, sondern er freut sich auch mit uns. Er ist einer, der mit uns feiert, wenn es unseren Kindern gut geht. Er mit uns feiert, dass Gott uns liebt. Und eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen, sind diese Lieder, die wir singen. Und jetzt möchte ich uns einladen zu einer Lobpreiszeit, wo wir dieses Lied ganz neu singen. Also die Lieder vielleicht ganz neu singen. Bewusst uns machen, dass wir Jesus begegnen können. Dass er uns begegnen möchte. Dass er uns etwas geben möchte. Vielleicht auch zum ersten Mal dieses Verständnis ablegen, dass Christsein, was das damit zu tun hat, dass ich etwas leiste, sondern dass ich etwas von Jesus geschenkt bekomme. Dass ich einfach zu ihm kommen darf. Diese Bewegung hin zu Jesus, die muss essentiell sein. Sonst ist alles andere nur Krampf. Sonst ist dein Christsein nur Krampf und Leistung und Stress. Und ich will dir sagen, Jesus kommt zuerst in diese Welt, weil er dir etwas geben möchte. Vielleicht ist es Trost, vielleicht ist es Ermutigung, vielleicht ist es Vergebung, Vielleicht ist es sein Heiligen Geist. Vielleicht ist es eine Antwort. Vielleicht schenkt er dir einfach sein Ohr und hört dir zu. Vielleicht nimmt er den Müll deines Lebens und vergibt dir. Ich lade uns ein, in dieser nächsten Zeit anzufangen zu staunen. Unser Herz dem auszusetzen, was Jesus wirklich ist. Nicht einfach uns zu fragen und mit verschlossenen Herzen dazustehen, was ist das für ein Mensch? Sondern jetzt dem Auferstandenen begegnen möchten. Der kann das tun.